Die Radio Wissen. Hörsaal.
Und am Mikro ist Katrin Ohlendorf. Schönen Abend euch allen. Ja, eigentlich sind in Deutschland Kirche und Staat getrennt, aber eben auch nur eigentlich. Zwischen Staat und Kirche, da besteht bei uns nämlich so eine Art Kooperation, die vertraglich geregelt ist. Dass der Staat Kirchensteuer einzieht zum Beispiel, gehört genauso zu diesem partnerschaftlichen Verhältnis wie die Tatsache, dass Kirchenvertreter in Rundfunkräten sitzen und die Kirche Anspruch auf Sendezeit hat. Wenn christliche Kirchen und die jüdische Gemeinde dieses Privileg genießen, wie ist das dann mit anderen Religionsgemeinschaften oder Menschen ohne Konfession? Genau das ist unser Thema heute.
Die Institution Rundfunkrat hat Schwierigkeiten, mit der immer vielfältiger werdenden Gesellschaft umzugehen. Wenn man eine zentrale Aufgabe des öffentlichen Rundfunks darin sieht, Minderheiten eine Stimme zu geben, so wäre die Erweiterung der bestehenden Senderechte auf weitere Religionsgemeinschaften in Deutschland ein naheliegender Schritt. Der andere Weg ist derjenige eines generellen Rückbaus der Entfaltungsmöglichkeiten für Religion im öffentlichen Raum insgesamt. Gewerkschaften oder Umweltverbände, NGOs oder Heimatvereine, die wohl auch für sich in Anspruch nehmen, etwas zu verkündigen zu haben, können von einem Recht auf fremdfinanzierte Sendezeit nur träumen.
Im Hörsaal geht es heute also darum, wie es in Deutschland und anderen europäischen Ländern um die medienrechtliche Situation bezüglich Religion bestellt ist. Und wir stellen die Frage, ob heutzutage Religionsgemeinschaften überhaupt entsprechende Rechte genießen sollten und wenn ja, wie das angesichts einer immer pluralistischer werdenden Gesellschaft überhaupt gerecht zu gestalten ist. Tim Karis von der Universität Bochum macht das für uns. Tim Karis hat Kommunikationswissenschaft, neuere Geschichte und öffentliches Recht studiert und Religion in den Massenmedien und Medienregulierung gehören zu seinen Hauptforschungsgebieten. Sein Vortrag mit dem Titel Koschere Kochshows, muslimische Rundfunkräte und das Wort zum Sonntag hat er am 19. Juli 2016 in Münster gehalten und zwar im Rahmen der Ringvorlesung Religionspolitik heute, Problemfelder und Perspektiven in Deutschland. Organisiert wurde die vom Exzellenzcluster Religion und Politik der Uni Münster und dem Zentrum für Religion und Moderne, dessen wissenschaftlicher Geschäftsführer Tim Karis ist.
Mein Vortrag heute Abend trägt den Untertitel Religion und Medienregulierung in Europa. Und damit stelle ich gewissermaßen die Verbindung zweier Forschungsfelder her, die ansonsten nur selten in Berührung kommen. Denn auf der einen Seite beschäftigt sich die in Kommunikationswissenschaft und Rechtswissenschaft angesiedelte Forschung zur Medienregulierung nur äußerst selten mit Religion. Und auf der anderen Seite beschäftigt sich die Religionssoziologie, Religionspolitologie, zwar mit Fragen der Regulierung von Religion, jedoch eben nur äußerst selten mit Medien. Diese doppelte Randstellung der heute zu besprechenden Thematik in den genannten Feldern dürfte ein Grund dafür sein, warum die vielen Verflechtungen von Religion und Medienrecht auch in der außerakademischen Öffentlichkeit selten im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen. Und auch Sie werden wahrscheinlich, als Sie die Ankündigung zu einer Ringvorlesung mit dem Titel Religionspolitik heute gelesen haben, nicht als erstes an muslimische Rundfunkräte, das Wort zum Sonntag und koschere Kochshows gedacht haben. Ist übrigens ein Zungenbrecher, koschere Kochshows, habe ich festgestellt. Ziel des Vortrags ist es insofern zunächst, die gemeinhin wenig bekannte oder zumindest nicht durchgängig präsente medienrechtliche Situation in Deutschland, soweit sie sich auf Religion bezieht, in ihren zentralen Elementen zu beschreiben. Im Hintergrund steht dabei die im Rahmen der Vorlesung durchgängig behandelte Frage, ob es gelungen ist, ja ob es gelingen kann, den deutschen Weg der Religionsfreundlichkeit, also der aktiven Schaffung von Entfaltungsmöglichkeiten für Religionen in einer Vielzahl gesellschaftlicher Bereiche auf sich neu im Land etablierende Religionsgemeinschaften zu übertragen. Wie der Sachverständigenrat Deutscher Stiftungen für Integration und Migration in einem kürzlich veröffentlichten Bericht noch einmal unterstrichen hat, ist dieser Weg der Erweiterung von Privilegien einer von nur zwei in pluralen Gesellschaften noch satisfaktionsfähigen Wegen zum Umgang mit religiöser Vielfalt. Der andere Weg ist derjenige eines generellen Rückbaus der Entfaltungsmöglichkeiten für Religion im öffentlichen Raum insgesamt. Ich zitiere: Zugespitzt könnte man in Bezug auf die staatliche Politik gegenüber Religionsgemeinschaften von den Alternativen alle Rechte für alle oder keine Rechte für irgendeine sprechen. Für den Bereich der Medienregulierung bedeutet dies vor allem erstens, sind ergänzend zu den christlichen und jüdischen Vertretungen in den Rundfunkräten der öffentlichen Rundfunkanstalten auch muslimische und weitere religiöse Vertretungen eingerichtet worden. Und zweitens ist das Recht auf eigene Sendezeit im Rundfunk von den christlichen Kirchen und jüdischen Gemeinden auf andere religiöse Gruppen erweitert worden. Wie ich zeigen werde, ist im Bereich der Rundfunkräte mittlerweile eine gewisse, wenn auch nicht flächendeckende Offenheit für die Einrichtung muslimischer Vertretungen erkennbar. Kleinere Gruppierungen kommen jedoch bislang fast gar nicht zum Zuge. Im Bereich der Senderechte wird die religiöse Pluralisierung fast gar nicht berücksichtigt. Hier erweisen sich die Privilegien für die christlichen Kirchen und jüdischen Gemeinden als bemerkenswert beständig. Mit dem Begriff, den Ulrich Willems auch in dieser Ringvorlesung eingeführt hat, kann man davon sprechen, dass die religiös-christlich-großkirchliche Schlagseite der religionspolitischen Verfassung des Landes sich im Medienrecht weiterhin sehr deutlich abbildet. Das Wort Europa ist im Untertitel ebenfalls genannt, doch ich werde aus Zeitgründen leider ergänzend zur deutschen Situation nur kurz auf den niederländischen Fall eingehen können. Dieser ist vor allem deswegen von Interesse, weil hier ein vormals äußerst religions- und pluralitätsfreundliches System der Vergabe von Sendezeit kürzlich aufgegeben wurde. In der Tendenz gehen die Niederländer damit den Weg weg vom Prinzip alle Rechte für alle und hin zum Prinzip keine Rechte für irgendeine. Und zwischen diesen beiden Optionen wird auch das Medienrecht in Deutschland sich mittelfristig wohl entscheiden müssen. Ehe ich Sie nun mit den Feinheiten des Rundfunkrechts in den einzelnen Bundesländern behellige, und um diese wird es im Folgenden in weiten Teilen gehen, zum Einstieg eine kurze Anekdote, die zu tun hat mit der größten Veranstaltung, die vom Europäischen Dachverband der öffentlichen Rundfunkanstalten der European Broadcasting Union Jahr für Jahr durchgeführt wird. Die Rede ist natürlich vom Eurovision Song Contest. Vor einigen Jahren schaute ich die Sendung in einer multinationalen Runde aus Freunden und Bekannten. Es waren Deutsche dabei, Niederländer, Franzosen, Italiener, ein Grieche. Die Sendung begann wie immer mit dem sogenannten Countdown von der gut gefüllten Hamburger Reeperbahn. Die Stimmung unter meinen Mitzuschauern war heiter und man war allseits bereits in freudiger Erwartung der quietschend bunten Kulissen und der pompösen Kostüme, für die der ESC berühmt ist. Sie alle kennen das möglicherweise. Doch zwischen dem Countdown von der Reeperbahn und die eigentliche Eurovisionsshow hatte die ARD noch eine andere Sendung gesetzt. Das Wort zum Sonntag. Vorgezogen auf einen früheren Sendetermin aufgrund der bis nach Mitternacht andauernden Übertragung des ESC. Und so erschien auf dem Fernsehgerät nun statt Popsternchen auf dem Weg zu ihren 5 Minuten Ruhm die 4-minütige Ansprache einer Dominikanerschwester und Kinderheimsleiterin vom Niederrhein namens Jordana Schmidt, die einleitend feststellte, Musik ist echt cool. Sie können sich die Verblüffung meiner multinationalen Mitzuschauer wahrscheinlich vorstellen. Einige von ihnen vergaßen die Kuriosität sofort, aber andere wollten mehr wissen, etwa wie oft denn diese Sendung komme und ob immer an so prominenten Sendeplätzen, wer für die Finanzierung aufkomme und ob denn in Deutschland alle Sendungen dieser Art von und für Christen gemacht seien. Ich weiß nicht mehr genau, was ich damals geantwortet habe, aber es dürfte in etwa eine von mediokren Popsongs unterbrochene Kurzform dessen gewesen sein, was ich heute zu präsentieren beabsichtige. Ja, letzte Bemerkung noch dazu. Man hat in jüngerer Zeit versucht, den Übergang zwischen Eurovision Song Contest auf der einen Seite und Wort zum Sonntag auf der anderen Seite etwas geschmeidiger zu gestalten. Wenn Sie etwa in diesem Jahr eingeschaltet haben, werden Sie sich an Folgendes erinnern.
Und nun das Wort zum Sonntag. Auf geht's, ihr Hasen. Das ist keine Bildstörung. Ich bin heute hier, weil jetzt geht es um Toleranz, Liebe und Vielfalt. Und übergebe jetzt an unsere Fachfrau, Annette Behnke.
Danke. Wissen Sie,
was... Ja, also bis hierhin. Unabhängig von der Präsentationsform lässt sich feststellen, die Unterbrechung des Eurovision Song Contests durch das Wort zum Sonntag ist Ergebnis einer auf Religion bezogenen Maßnahme der Medienregulierung. Und darauf folgt nun die Frage, was ist Medienregulierung? Der Kommunikationswissenschaftler Manuel Pupis definiert wie folgt: Staatliche Medienregulierung bedeutet, dass staatliche Akteure Regeln für Medienorganisationen und die massenmediale öffentliche Kommunikation setzen, deren Einhaltung durchsetzen und Regelverstöße sanktionieren. Der Zusatz staatliche Medienregulierung deutet an, dass auch auf nichtstaatlicher oder überstaatlicher Ebene Medienregulierung stattfindet. So lassen sich beispielsweise die in vielen Medienbetrieben existierenden Leitbilder und redaktionellen Richtlinien als Formen der Medien-Selbstregulierung verstehen. Was die überstaatliche Ebene betrifft, ist insbesondere an die medienpolitischen Maßgaben der Europäischen Union zu denken, wobei nur sehr wenige von diesen sich auf Religionen beziehen. Eine Ausnahme bildet die folgende offenbar in Brüssel für notwendig befundene Richtlinie: Die Übertragung von Gottesdiensten darf nicht durch Werbung unterbrochen werden. Während also die Akteure der Medienregulierung durchaus vielzählig sind, ist doch der Staat weiterhin der primäre Akteur. In Deutschland vollzieht sich staatliche Medienregulierung hauptsächlich auf Ebene der Bundesländer. Zu den wichtigsten Instrumenten zählen dabei die Gesetze zur Einrichtung und zum Betrieb öffentlicher Rundfunkanstalten sowie die jeweiligen Landesmediengesetze, die unter anderem den privaten Rundfunk regulieren, auf den ich heute aus Zeitgründen aber nur am Rande eingehe. Die Sendegebiete der öffentlich-rechtlichen Sender, die meisten werden das wissen, sind teilweise mit den Bundesländern identisch, wie im Falle des WDR als Sendeanstalt Nordrhein-Westfalens. Teilweise werden Sendeanstalten von mehreren Bundesländern gemeinsam betrieben und durch Staatsverträge geregelt. Dasselbe ist der Fall beim ZDF und beim Deutschlandradio. Diese Gesetze und Staatsverträge enthalten sowohl die Regelungen zu den Drittsenderechten als auch die Regelungen zur Zusammensetzung der Rundfunkräte, auf die ich nun als erstes eingehe. Die Rundfunkräte sind die obersten Gremien der öffentlichen Rundfunkanstalten. Ihnen obliegt die Programmaufsicht sowie die Kontrolle des Intendanten, den sie auch wählen. Ihre Zusammensetzung ist gesetzlich geregelt. Vertreten ist zum einen die Politik, zum anderen die sogenannten gesellschaftlich relevanten Gruppen. Zu diesen zählen beispielsweise Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände, Landschaftsverbände oder Künstlervereinigungen. In allen 12 Rundfunkräten, mit mindestens je einem Sitz vertreten, sind die evangelischen Kirchen, die katholische Kirche und die jüdischen Gemeinden. Sie stellen gemeinsam über alle Gremien hinweg 49 Vertreter und damit etwa 10% der Vertreter insgesamt. Die starke Position insbesondere der Kirchen in den Rundfunkräten besteht im Wesentlichen seit der Einrichtung der öffentlich-rechtlichen Sender in der frühen Nachkriegszeit. Der Historiker Nikolai Hannig stellt mit Blick auf die Rolle der Kirchen in der frühen BRD fest, Zitat, kaum in einem anderen Bereich offenbarte sich die Akzeptanz kirchlicher Gestaltungsmacht so deutlich wie im Aufbau der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten. Die herausgehobene Position der Kirchen und jüdischen Gemeinden besteht insbesondere insoweit bis heute, als andere religiöse Gruppen in den Rundfunkräten bislang nur in Ausnahmefällen vertreten sind, wobei die Ausnahmen sich derzeit erkennbar mehren. Vor wenigen Tagen, vielleicht haben Sie es den Medien entnommen, trat der ZDF-Fernsehrat erstmals in neuer Besetzung zusammen. Dort als Vertreter der Muslime neu dabei ist Kerim Öcaktan. Bereits seit Mitte 2014 vertritt Mustafa Yavuz die Bremer Muslime im Rundfunkrat von Radio Bremen. Und vor wenigen Wochen wurde zudem bekannt, dass bei Radio Bremen zusätzlich ein Sitz für die alevitische Gemeinde und auch ein Sitz für den humanistischen Verband eingerichtet werden sollen. Während die Schaffung muslimischer Vertretungen in diesen Fällen recht geräuschlos verlief, entstand um die Einrichtung im Rundfunkrat des SWR, also des Südwestrundfunks, eine Kontroverse. Grund war, dass die Muslime den Sitz erhalten sollten, der zuvor für die christlichen Freikirchen reserviert gewesen war. Ein Abgeordneter der Opposition sagte dazu im Landtag von Baden-Württemberg Folgendes: Wenn wir einen Strich darunter ziehen, ich drücke es einfach so aus, heißt das, der Sitz der Freikirchen geht an einen Vertreter der Muslime. Ich habe überhaupt nichts gegen einen Vertreter der Muslime, besser wäre in diesem Fall allerdings eine Vertreterin. Trotzdem, die Bewahrung des kulturellen Erbes sieht anders aus, als es diese Regelung in den Gremien vorsieht. Was sich hier andeutet, ist, dass der öffentliche Rundfunk typischerweise mit divergierenden Erwartungen konfrontiert ist. Er soll einerseits die kulturelle Vielfalt des Landes möglichst vollständig abbilden und doch zugleich integrativ wirken und gesellschaftliche Einheit stiften, hier zugespitzt auf den Begriff des kulturellen Erbes. Anders ausgedrückt lässt sich öffentlicher Rundfunk auch als eine Praxis begreifen, die darin besteht, immer wieder neu die Grenze zu ziehen zwischen dem Inneren und dem Äußeren der Gesellschaft, zwischen jener Vielfalt, die als Teil des Ganzen wahrgenommen wird, und jener Vielfalt, die zu dem imaginierten Ganzen in Opposition steht. Ich kann diese theoretische Perspektive hier nur andeuten, doch scheint sie mir für eine tiefergehende Analyse der hier vorgestellten Entwicklungen sehr fruchtbar zu sein. Während also bei ZDF, Radio Bremen und SWR muslimische Vertretungen eingerichtet wurden, stellt die Lage in den übrigen Sendeanstalten sich uneinheitlich dar. Beim Hessischen Rundfunk ist die Einrichtung einer muslimischen Vertretung im dortigen Rundfunkrat laut aktuell diskutiertem Gesetzesentwurf vorgesehen. Beim BR, Deutschlandradio, MDR, SR, NDR stehen Novellierungen der vorhandenen Rundfunkgesetze derzeit nicht an. Das heißt, bezüglich der Einrichtung muslimischer Vertretungen ist derzeit einfach nichts bekannt. Beim Rundfunk Berlin-Brandenburg, RBB, und auch beim WDR hat man sich hingegen zuletzt dagegen entschieden. Auf eine Anfrage des Tagesspiegels, warum denn gerade der für die vielen Muslime in Berlin mit zuständige RBB darauf verzichte, hieß es: Was Muslime angeht, verweist die Senatskanzlei auf den Vertreter der ausländischen Bevölkerung im Gremium. Die Problematik einer Gleichsetzung von Muslimen und Ausländern muss wohl kaum betont werden und lässt erkennen, dass es an einem Bewusstsein für religiöse Vielfalt als Phänomen auch jenseits von Migrationsbewegungen oftmals fehlt. Die Situation beim WDR ist etwas anders gelagert. Hier war die Einrichtung einer muslimischen Vertretung lange geplant, doch am Ende entschied man sich dagegen, obwohl der Rundfunkrat als Ganzes von 49 auf 60 Sitze erweitert wurde im Zuge der letzten Novellierung. Zur Begründung hieß es: Es gibt nach dem Körperschaftsstatusgesetz in Nordrhein-Westfalen noch keine anerkannte muslimische Gemeinde. Sobald das der Fall ist, wird das bei einer weiteren Novellierung nachgeholt. Dies ist als Begründung insofern nicht überzeugend, als der Blick in andere Bundesländer zeigt, dass eine muslimische Vertretung auch völlig unabhängig vom Körperschaftsstatus eingerichtet werden könnte, so wie beim ZDF, Radio Bremen und SWR auch geschehen. Entsprechend kritisch sieht die Opposition im Düsseldorfer Landtag das neue WDR-Gesetz. Als Vertreter der CDU nannte der in Münster und auch in dieser Ringvorlesung nicht unbekannte Thomas Sternberg den Verzicht auf die Einrichtung einer muslimischen Vertretung ungeheuerlich und skandalös. Möglich ist, dass die Verantwortlichen in NRW den Konflikt mit verschiedenen Ansprüche erhebenden muslimischen Verbänden scheuten, beziehungsweise einen solchen Konflikt bereits im Vorfeld der Novellierung nicht haben befrieden können. Trotz der Unterschiede in den Bundesländern scheint sich abzuzeichnen, dass zumindest mittelfristig muslimische Vertretungen in allen Rundfunkräten eingerichtet werden könnten. Dies scheint auch angesichts der vielen Studien, die auf problematische Islamdarstellungen auch der öffentlich-rechtlichen Sender hingewiesen haben, dringend geboten. Wie mir Tarik Özyurt im Gespräch sagte, er ist der Vertreter im SWR, wie er mir sagte, kommt hinzu, dass seine Rolle im Rundfunkrat ihm ermöglicht, auch jenseits konkreter Gremienarbeit Kontakte zu Vertretern anderer gesellschaftlicher Gruppen aufzubauen, was sich mittelfristig in gemeinsamen sozialen Projekten niederschlagen soll. Auch wenn die Vertretung im Rundfunkrat für Muslime vielleicht nicht das dringendste Anliegen darstellt, ist ihre Aufnahme doch weit mehr als eine symbolische Auszeichnung, sondern zumindest potenziell von hoher praktischer Relevanz. Wie aber steht es jenseits der bei Radio Bremen gegangenen ersten Schritte um Vertretungen für die innerislamische Vielfalt, für andere Weltreligionen und andere Weltanschauungen? Was das Letztere betrifft, so forderte der Humanistische Verband Deutschlands jüngst die Repräsentanz zumindest der öffentlich-rechtlich konstituierten Weltanschauungsgemeinschaften in den Rundfunkräten, dies durchaus auch mit Blick auf die mehr als 30% der Bevölkerung, die keiner Religionsgemeinschaft angehören. Dabei ist die schiere Größe der zu repräsentierenden Gruppe nicht einmal ausschlaggebend, um einen Sitz im Rundfunkrat zu beanspruchen. Dies hat das Bundesverfassungsgericht in seinem jüngsten Rundfunkurteil von 2014 sehr deutlich gemacht. Darin heißt es: Die Zusammensetzung der Kollegialorgane muss darauf ausgerichtet sein, Personen mit möglichst vielfältigen Perspektiven und Erfahrungshorizonten aus allen Bereichen des Gemeinwesens zusammenzuführen. Der Gesetzgeber hat dafür zu sorgen, dass bei der Bestellung der Mitglieder dieser Gremien möglichst unterschiedliche Gruppen und dabei neben großen, das öffentliche Leben bestimmende Verbänden untereinander wechselnd auch kleinere Gruppierungen, die nicht ohne weiteres Medienzugang haben, Berücksichtigung finden und auch nicht kohärent organisierte Perspektiven abgebildet werden. Nimmt man dies ernst, so sollte weder die Größe einer religiösen Gruppierung noch ihr Organisationsgrad einer Berufung in den Rundfunkrat prinzipiell im Wege stehen. Zugleich ist einzuräumen, dass diese Vorgabe des Bundesverfassungsgerichts den Gesetzgeber vor eine erhebliche Herausforderung stellt. Denn wie soll dieser abseits quantitative Argumente angemessen begründen, warum nun die eine religiöse Gruppe Berücksichtigung findet, die andere jedoch nicht? Sogenannte Körbemodelle bei denen sich kleinere Gruppen einen Sitz im Rundfunkrat teilen, sind denkbar, werden aber bislang in Bezug auf religiöse Gruppen noch nicht praktiziert. Und auch der größte Korb ist natürlich irgendwann voll. Ganz allgemein macht das Verfassungsgerichtsurteil einmal mehr deutlich, dass die Institution Rundfunkrat Schwierigkeiten hat mit der immer vielfältiger werdenden Gesellschaft und den immer flüchtigeren Bindungen der Menschen an soziale Gruppen umzugehen. Die religiöse Vielfalt schafft also nicht die Probleme für die Rundfunkräte, sondern führt diese nur beispielhaft vor Augen. Erneut deutet sich hier die schon beschriebene Spannung zwischen Einheitsauftrag und Vielfaltsgebot des öffentlichen Rundfunks an. Dass diese Spannung derzeit in der Tendenz dergestalt gelöst wird, dass man muslimische Vertretungen schafft, die darüber hinausgehende religiöse Vielfalt aber nicht im Blick hat, sagt viel darüber aus, wie religiöse Vielfalt insgesamt in weiten Teilen des Landes wahrgenommen wird. Ich komme nun zum zweiten Bereich, in dem das Medienrecht in Deutschland sich mit Religion befasst, und dies ist der Bereich der sogenannten Drittsenderechte. Damit gemeint ist das gesetzlich verbriefte Recht bestimmter Religionsgemeinschaften auf eigenverantwortete Sendezeit im öffentlichen Rundfunk. Interessanterweise werden diese Rechte in der öffentlichen Diskussion bislang kaum wahrgenommen. Dies, obwohl sich gerade in diesem Feld christlich-jüdische Privilegien besonders deutlich erhalten haben. Im WDR-Gesetz heißt es beispielsweise: Den evangelischen Kirchen, der katholischen Kirche und den jüdischen Kultusgemeinden sind auf ihren Wunsch angemessene Sendezeiten zur Übertragung gottesdienstlicher Handlungen und Feierlichkeiten sowie sonstiger religiöser Sendungen einzuräumen. Auf dieser Grundlage verfügen die Kirchen etwa im WDR-Hörfunk über eine Reihe von Sendeslots für sogenannte Kurzverkündigungen von ca. 1,5 bis 3 Minuten. Und diejenigen von Ihnen, die morgens das Radiogerät einschalten, werden diese Formate kennen, denn sie laufen jeweils kurz vor den Nachrichten um 6, 7, 8 und 9 Uhr, also zur Radio Primetime. Während die einzelnen Sendeelemente kurz sind, ist der Gesamtumfang der kirchlichen Sendungen durchaus beträchtlich. Nach den jüngsten vorliegenden Zahlen von 2012 werden über alle öffentlich-rechtlichen Radiowellen hinweg ca. 14 Stunden Kurzverkündigung pro Woche oder über 700 Stunden pro Jahr gesendet. Hinzu kommen ca. 7 Stunden pro Woche für die Übertragung von Gottesdiensten. Die jüdischen Gemeinden verantworten im Wochendurchschnitt ca. 2 Stunden Programm, das heißt im Jahr etwas mehr als 100 Stunden. Das ist jetzt nur der Hörfunkbereich. Was das Fernsehen betrifft, gibt es neben dem Wort zum Sonntag nur wenige klassische Verkündigungsformate. Stattdessen existieren eine Reihe von Magazinformaten wie Gott und die Welt in der ARD, Tag 7 im WDR oder Sonntags im ZDF, deren Verhältnis zum Drittsenderecht etwas ambivalent ist. Historisch entstanden diese Sendungen etwa zur selben Zeit wie die klassischen Verkündigungsformate, auch wurden sie von denselben Kirchenredaktionen betreut, die zur praktischen Umsetzung des Drittsenderechts in den Sendeanstalten eingerichtet worden waren. Der Einfluss der Kirchen auf diese Sendungen war zunächst sehr groß. Inhaltlich wurden weit überwiegend kirchennahe Themen behandelt. Seit Mitte der 60er Jahre emanzipierten sich die Redaktionen sukzessive vom direkten Einfluss der Kirchen. Später erfolgten in der Regel Umbenennungen, etwa in Redaktion, Religion und Gesellschaft, statt eben wie früher Kirchenredaktion. Die Themenvielfalt wurde breiter. Nicht selten wird in den Sendungen heute über Religion jenseits der christlichen Kirchen oder auch über soziale und kulturelle Themen jenseits von Religion berichtet. Dennoch besteht inhaltlich und mitunter auch personell weiter eine große Nähe zur Kirche, etwa in Form von Zusammenarbeiten mit den kirchlichen Rundfunkbeauftragten oder auch angesichts des Umstands, dass dieselben Redaktionen weiterhin auch für die klassischen Verkündigungen zuständig sind, einschließlich der Gottesdienstübertragungen. Dieser gewisse Zwitterzustand zwischen Kirchensendungen und unabhängigem journalistischen Format ist für Sender und Kirchen durchaus attraktiv. Die Sender haben damit ein Format gefunden, das für Zuschauer ansprechend ist, journalistischen professionellen Standards genügt und doch zugleich einen Teil der Verpflichtung aus dem Drittsenderecht abzugelten hilft. Für die Kirchen garantiert die bruchlose Einpassung dieser Sendungen ins Gesamtprogramm einen leichten Zugang auch der kirchenfernen Zuschauer zu ihren Themen. Dies zumal die kirchliche Beteiligung an den Sendungen mangels entsprechender Ausweisung für den Zuschauer oftmals schwer oder gar nicht erkennbar ist. Das Verkündigungsformat schlechthin bleibt das der Übertragung von Gottesdiensten. Derzeit werden ca. 100 Gottesdienste pro Jahr im öffentlich-rechtlichen Fernsehen übertragen. Die Zahl der Hörfunkübertragungen liegt noch einmal deutlich darüber. Die Einschaltquoten liegen bei ca. 650.000 Zuschauern pro Gottesdienst. Wie Christian Klenk, ein Kollege, treffend feststellt, werden damit per TV mehr Menschen erreicht, Zitat, als am gleichen Tag in den drei größten Bistümern Köln, Freiburg und Münster zusammengerechnet in die Kirche gehen. Also auch in Münster sind es nicht mehr ganz so viele. Rund 50 Jahre lang, also ein Priesterleben, müsste ein Pfarrer mit einer Gemeinde durchschnittlicher Größe sonntags predigen, um so viele Menschen zu erreichen, wie er es mit einer Gottesdienstübertragung im ZDF schafft. Rechtliche Vorgaben hinsichtlich der Frage, wie eine nach Drittsenderecht eingerichtete Fernsehsendung auszusehen hat, gibt es nicht. Folglich wäre dem gesetzlichen Auftrag der Sender Genüge getan, würden sie Gottesdienste mit nur einer Kamera und einem Mikrofon abnehmen. Doch liegt es auch hier im Interesse der Sender, auch diese Sendungen für die Zuschauer technisch und visuell ansprechend aufzubereiten. Ich habe ein kurzes Beispiel mitgebracht, bei dem diese Aufbereitung recht deutlich wird. Es handelt sich um den Beginn der Übertragung des evangelischen Karfreitagsgottesdienstes von diesem Jahr. Vielzahl der eingesetzten Kameras, Lichtsysteme etc. sowie die visuell-dramaturgische Aufbereitung des Gottesdienstes machen die Sendung ästhetisch ansprechend. Allerdings steigert die Inszenierung auch die Kosten, die nicht von den Kirchen, sondern von den Sendern und damit letztlich von den Gebührenzahlern getragen werden. Während Zahlen zu den Kosten für die Kurzverkündigungen nicht vorliegen, hat Christian Klenk errechnet, dass allein die ca. 100 im Fernsehen übertragenen Gottesdienste pro Jahr mit Kosten in zweistelliger Millionenhöhe zu Buche schlagen. Seit Einführung des neuen Gebührenmodells kommt jeder Haushalt in Deutschland mit für diese Kosten auf, auch wenn in einem Haushalt ausschließlich Muslime, Hindus oder Buddhisten leben und selbst wenn in diesem Haushalt nicht einmal ein Fernseh- oder Radiogerät vorhanden ist. Allerdings sind nicht alle vorhandenen Regelungen zu den Drittsenderechten so exklusiv gehalten wie die Variante im WDR-Gesetz. Das war die Variante im WDR-Gesetz. Die dortige Regelung entspricht einem Typus, bei dem evangelische und katholische Kirche sowie die jüdischen Gemeinden als exklusiv Berechtigte genannt werden. Dieselbe Regelung gilt auch im MDR und im Saarländischen Rundfunk, im SR. In einem zweiten Typus, der sich beim NDR, ZDF, SWR und Deutschlandradio findet, können ergänzend zu den Kirchen und den jüdischen Gemeinden auch weitere Religionsgemeinschaften Sendezeit beantragen, so sie den Körperschaftsstatus innehaben. Doch da die Erlangung desselben bekanntlich eine erhebliche Hürde darstellt, insbesondere auch für die muslimischen Gemeinden, sind Verkündigungsformate anderer Religionen in diesen Sendern bisher nicht zu empfangen. Auch die noch offener gehaltene Regelung im RBB, bei der nicht auf den Körperschaftsstatus referiert wird, hat bisher keine Effekte in diese Richtung gezeigt. Ein Mehr an religiöser Vielfalt im Bereich der auf dem Drittsenderrecht fußenden Sendungen findet sich lediglich bei zwei Sendern, da im BR-Gesetz, also beim Bayerischen Rundfunk, ein Drittsenderrecht allen anerkannten Religionsgemeinschaften und auch Weltanschauungsgemeinschaften verliehen wird, findet sich im Programm des Senders das Format Positionen, welches im wöchentlichen Wechsel Beiträge unter anderem der Freikirchen, der Altkatholiken, der Zeugen Jehovas und des Bundes für Geistesfreiheit Bayern enthält. Im Staatsvertrag zum Deutschlandfunk findet sich eine Formulierung, wonach Religionen im Programm die Gelegenheit zur Aussprache gegeben werden soll. Dies schlägt sich nieder in der Sendung Wort zum Tage, worin neben katholischer und evangelischer Kirche verschiedene muslimische Gruppierungen, aber beispielsweise auch Sikh, Bahai, Mormonen, Buddhisten und die neue religiöse Bewegung Ekanbar zu Wort kommen. Wenn auch zumeist nur mit einer gesamtjährlichen Sendezeit von ca. 15 Minuten. Der offensichtliche Mangel insbesondere an muslimischen Sendungen hat bei einigen Sendern zur Schaffung von Formaten geführt, die Muslimen eine Stimme geben sollen. Diese Sendungen fußen aber eben nicht auf einer gesetzlichen Grundlage. Das heißt, sie könnten jederzeit aufgrund redaktioneller Entscheidungen wieder eingestellt werden. Dazu zählen die Sendung Islam in Deutschland, vormals Islamisches Wort im SWR, oder die Sendung Koran erklärt im Deutschlandfunk. Das prominenteste Beispiel ist wohl die ZDF-Sendung Forum am Freitag. Diese geht auf eine Initiative des damaligen ZDF-Intendanten Nikolaus Brender zurück, der 2007 den Plan vorstellte, in Anlehnung an das Wort zum Sonntag ein Wort zum Freitag einzurichten. Dies brachte ihm Kritik, unter anderem seitens des CSU-Politikers Markus Söder ein. Es kommt immer Gelächter an der Stelle. der in der Bild am Sonntag verlauten ließ, Deutschland braucht keinen Moscheesender, dafür sind Gebührengelder nun wirklich nicht da. Ein Wort zum Freitag fördert nicht die Integration, sondern bestärkt Parallelgesellschaften. Statt über Islamkunde zu reden, sollte mehr über unsere Werte und unsere Alltagskultur berichtet werden. Das Forum am Freitag, was dann schließlich eingerichtet wurde, ist eine professionell gemachte, informative Sendung mit prominenten Gästen. Die Sendung, die jedoch nicht, wie das Wort zum Sonntag, der religiösen Erbauung dient, sondern eher der Information über muslimisches Leben für Muslime und vor allem auch für Nichtmuslime. Der Kontrast zwischen Forum am Freitag und Wort zum Sonntag zeigt sich am deutlichsten im Sendeplatz. Das Wort zum Sonntag läuft, wenn nicht gerade Eurovision Song Contest ansteht, samstags im ARD-Hauptprogramm nach den Tagesthemen. Das bedeutet ca. 1,6 Millionen Zuschauer pro Woche. Das Forum am Freitag hat hingegen nur ca. 40.000 Zuschauer. Es läuft freitags morgens um 8 Uhr im ZDF-Infokanal. Die jüdisch-christlich-großkirchliche Schlagseite des Drittsenderechts ist damit sehr deutlich. Darüber hinaus ist aber auch die allgemein religiöse Schlagseite des Drittsenderechts zu betrachten. Denn während etwa in den Rundfunkräten neben religiösen Gruppen auch eine Vielzahl nicht religiöser gesellschaftlicher Gruppen vertreten ist, genießen Religionsgemeinschaften das Drittsenderecht exklusiv. Gewerkschaften oder Umweltverbände, NGOs oder Heimatvereine, die wohl auch für sich in Anspruch nehmen, etwas zu verkündigen zu haben, können von einem Recht auf fremdfinanzierte Sendezeit nur träumen. Befürworter des Drittsenderechts argumentieren mit Blick auf den Öffentlichkeitsauftrag der Kirchen und die staatliche Aufgabe, dem Prinzip der Religionsfreiheit zur Entfaltung zu verhelfen. Wenn etwa alte und kranke Menschen den Gottesdienst nicht besuchen können, so verhilft der Staat per öffentlichem Rundfunk diesen Menschen dazu, ihre Religion dennoch zu leben. Andere sehen zum einen den Gleichheitsgrundsatz verletzt, wenn eben nur alte und kranke Christen profitieren, nicht aber alte und kranke Muslime beispielsweise. Zum anderen sehen sie spätestens mit der Einführung des privaten Rundfunks ausreichend Möglichkeiten für die Kirchen gegeben, sich selbst auch medial um ihre Alten und Kranken zu kümmern. So steht es den Kirchen frei, eigene Privatsender zu gründen und dort Gottesdienstübertragungen anzubieten. Dass sie dies bisher nicht getan haben, hat wohl auch mit der Sorge um den Bestand ihrer privilegierten Stellung im öffentlichen Rundfunk zu tun. Umso bemerkenswerter ist es, dass mit der Einführung des Privatrundfunks 1984 nicht etwa das Drittsenderecht im öffentlichen Rundfunk abgeschafft wurde, vielmehr wurde es in Teilen auf den Privatsender übertragen. So sind eben nicht nur die öffentlichen, sondern auch die privaten Vollprogramme wie RTL, Sat.1 und Pro7 ihrerseits laut Rundfunkstaatsvertrag und den jeweiligen Landesmediengesetzen verpflichtet, kirchliche Programme auszustrahlen, wenn auch unter Erstattung der Selbstkosten. Die entsprechende Formulierung entspricht dabei der exklusiven Variante des Drittsenderechts, also es ist hier eben exklusiv von diesen drei Religionsgemeinschaften die Rede, die ein solches Drittsenderecht im Privatrundfunk beanspruchen können. Beispiele sind die Talksendung So gesehen in Sat.1, die von den Kirchen produzierte Variante des Pro7 Filmtipps, sowie als vielleicht bekanntestes Beispiel der RTL Bibelclip, bei dem aktuelle Ereignisse mit Zitaten aus der Bibel untermalt werden. Auch da schauen wir kurz rein.
Wie goldene Äpfel auf silbernen Schalen ist ein Wort gesprochen zur rechten Zeit. Buch der Sprüche, Kapitel 25, Vers 11.
Der RTL-Bibelclip erreicht gut 3 Millionen Zuschauer. Weder bezogen auf den privaten noch auf den öffentlichen Rundfunk ist erkennbar, dass die Politik eine Änderung der bestehenden Rechtslage mit Blick auf die gestiegene religiöse Vielfalt im Zuge der jüngsten Novellierungen der Rundfunkgesetze und Staatsverträge auch nur erwogen hätte. Die Gründe dafür dürften vielzählig sein. So haben einzelne Kirchenvertreter sich zwar gelegentlich für eine Ausweitung der Senderechte auf andere Religionen ausgesprochen, doch überwiegt der Eindruck, dass man das Thema aus Sorge um die eigene Position eher klein halten will. Fehlende Kenntnis der rechtlichen Situation auf Seiten der kleineren religiösen Gruppen dürfte ebenfalls eine Rolle spielen, ebenso fehlende Ressourcen, einem eigenen Anspruch Gehör zu verschaffen und auf der anderen Seite reichlich Alternativen, die eigenen Themen und Glaubenssätze medial zu präsentieren, in erster Linie natürlich auf selbstbetriebenen Internetplattformen. Ich komme nun zum letzten Teil des Vortrags und blicke in der gebotenen Kürze, nehme ich an, vergleichend auf den niederländischen Fall. Während das deutsche Rundfunksystem sich regional gliedert, waren es in den Niederlanden traditionell gesellschaftliche Gruppen, die Rundfunkvereine gründeten, und Sendelizenzen beantragten. Bis vor wenigen Jahren gab es gemäß dieses Prinzips bis zu 20 Sendeanstalten innerhalb des öffentlichen Systems. Und um eine Senderlizenz zu erhalten, mussten die entsprechenden Gruppen verschiedene Auflagen erfüllen, aber insbesondere eine Zahl von mindestens 70.000 Mitgliedern in ihren Rundfunkvereinen vorweisen. Von dieser zahlenmäßigen Vorgabe, von diesen 70.000 Mitgliedszahlen, davon ausgenommen waren nach einer Regelung in Artikel 242 des Mediengesetzes allein religiöse und weltanschauliche Gruppen. Dort heißt es, die Medienregulierungsbehörde kann einmal in 5 Jahren kirchlichen und weltanschaulichen Vereinigungen entsprechend der Bestimmungen in diesem Abschnitt eine Lizenz für die Bereitstellung von Medienangeboten auf kirchlichem oder spirituellem Gebiet im Rahmen des landesweiten Rundfunks zuweisen. Die auf Grundlage dieses Artikels 242 von den Religionsgemeinschaften gegründeten Sendeanstalten nannte man entsprechend 242 Umrupe oder 242 Sender. Bis Ende 2014 existierten in Niederlanden die folgenden 8 religiösen und weltanschaulichen Sender innerhalb des öffentlichen Systems. Der jüdische Sender Joze Umrup, der buddhistische Sender BOS, der muslimische Sender MO, Muslim Umrup, der Hindu-Sender OM, Umrup Hindu Media heißt es, der humanistische Sender Hyman, der römisch-katholische Sender RKK, sowie 2 für verschiedene protestantische Kirchen, ICON und ZWK. Zusammengenommen verfügten diese Sender, in etwa verteilt nach der Zahl ihrer Anhänger in der Gesellschaft, über 320 Stunden Sendezeit pro Jahr im Fernsehen und 1000 Stunden Sendezeit im Radio. Letzteres entspricht in etwa dem Umfang, der in Deutschland allein für christliche Sendungen reserviert ist. Wir schauen einmal ganz kurz ins Programm, sind eher ein paar Trailer rein, damit Sie einen Eindruck gewinnen. Der letzte Clip, den ich gleich zeigen würde, kommt übrigens aus der im Titel des Vortrags erwähnten koscheren Kochshow mit Namen Go Go Kosher. Darin treten pro Episode 2 jüdische Familien mit der Maßgabe gegeneinander an, innerhalb von 30 Minuten das schmackhaftere, koschere Menü zu kochen. Streng bewertet von einem Restaurantkritiker, einem Rabbi und einer, wie es in der Selbstbeschreibung der Sendung heißt, jiddischen Mama.
Der jüdische Rundfunk.
Heute geht es in der letzten Folge von Go Go Kosher um unsere eigene holländische Küche. Bekannte jüdische Holländer streiten um den Titel, wer macht das leckerste koschere Gericht?
Ja, soweit als kleinen Eindruck. Das 242-System, welches in verschiedenen Vorläufern seit den 60er Jahren existierte, hat deutlich mehr religiöse Vielfalt in den öffentlichen Rundfunk transportiert als das deutsche System. Allerdings war auch in den Niederlanden die Vielfalt nicht grenzenlos. So ist im zweiten Absatz des Artikels 242 von religiösen und weltanschaulichen Hauptströmungen die Rede, die allein für den Erhalt einer Sendelizenz in Frage kämen. Dies wurde relevant, als beispielsweise Anhänger der Vinti-Religion, Pantheisten oder Pfingstler eine Lizenz beantragten und es kurioserweise Aufgabe der Medienregulierungsbehörde wurde, zu prüfen, ob es sich denn bei diesen um religiöse Hauptströmungen handelt. Man entschied pragmatisch, genau jene religiösen und weltanschaulichen Gemeinschaften zu Hauptströmungen zu erklären, die bereits über eine Sendelizenz verfügten. Der Zugang für weitere Religionen zum öffentlichen System war damit versperrt. Ein weiteres Problem des 242-Systems wurde offenbar, als in einem fast 10 Jahre andauernden Streit verschiedene islamische Organisationen um den Anspruch auf eine Sendelizenz stritten. In diesem Zusammenhang stand die Regulierungsbehörde nun unversehens vor der Aufgabe festzustellen, welche der verschiedenen islamischen Verbände in den Niederlanden den Islam am besten repräsentierte. Als man sich nicht entscheiden konnte, wurden 2 Sendelizenzen an rivalisierende Vereinigungen vergeben. Die haben auch schöne Namen, die heißen dann Niederlandse Muslim Umrup oder Muslim Umrup Niederland und so. Ganz schön. Doch als eine der dann zwangsweise zusammen, der eben noch nicht zwangsweise zusammengefügten, sondern der eine der 2 Vereinigungen, die dann eine Lizenz bekommen hat, klagte, wurde höchstrichterlich entschieden, dass es jedenfalls im Sinne des Rundfunkrechts in den Niederlanden nur einen Islam geben darf. Folge des Streits war unter anderem, dass es für mehrere Jahre gar keinen islamischen Sender in den Niederlanden gab. Es liegt eine gewisse Ironie insofern in dieser Episode, als kurz nach Beendigung dieses Streits durch die Einrichtung des von verschiedenen Verbänden gemeinsam getragenen Senders Moslem Umrub das gesamte 242-System ein Ende fand. Zum 1. Januar 2016 wurde der Artikel 242 des Mediengesetzes aufgehoben. Es erfolgten Fusionen der kleinen religiösen Sender mit größeren Senderkonglomeraten und Sendeanstalten für besondere Aufgaben wie NTR. Dies kann in der Praxis unterschiedliche Folgen haben, die derzeit noch nicht vollständig abzusehen sind. Ein Teil der alten 242-Sender wird wohl als Redaktion unter dem Dach eines größeren Senders fortbestehen und nicht zuletzt mit eigenen Stiftungsgeldern weiter religiöse Sendungen produzieren. Andere Religionen hingegen werden wohl in Zukunft hauptsächlich als Gegenstand der Berichterstattung erscheinen und weniger als selbstständige Produzenten. Die Aufgabe des 242-Systems erfolgte aus einer Reihe von Gründen. Erstens verfolgte die seit 2010 den Premier stellende wirtschaftsliberale Wei-Wei-Day-Partei eine Politik rigoroser Einsparungen im öffentlichen Rundfunk insgesamt. Die 27 Millionen Euro jährlich kostenden 242-Sender waren da als Ziel schnell ausgemacht, dies gerade von Seiten der traditionell in kirchenfernen Kreisen starken Wei-Wei-Day, aber auch durch Sozial- und Christdemokraten nicht effektiv verteidigt oder verhindert. Zweitens mehrten sich seit einiger Zeit die Stimmen, welche den Sendeinhalten der 242-Sender den religiösen Charakter absprachen. Während eine Sonderbehandlung bei der Lizenzvergabe für Gottesdienstübertragungen und Verkündigungssendungen vielen gerechtfertigt erschien, war man zunehmend nicht mehr bereit, Sendungen zu subventionieren, deren Charakter man als eher peripher religiös empfand. Häufig genannt in diesem Zusammenhang wurde die vorhin kurz gezeigte Sendung Go Go Kosher. Aber auch die häufig von Politikmagazinen nur schwer zu unterscheidenden Beiträge des Senders Econ. Der dritte und vielleicht entscheidende Grund für die Aufgabe des 242-Systems dürfte allerdings darin liegen, dass das System, das einst mit dem Ziel der stärkeren Teilhabe am öffentlichen Leben durch eine Vielfalt religiöser Gruppen eingerichtet wurde, mit der zunehmenden religiösen Pluralisierung der Gesellschaft nicht mehr Schritt hielt. Die Hauptströmungsregel versperrte zum einen kleineren Religionsgemeinschaften den Zugang zum Rundfunk, zum anderen wurde sie der innerreligiösen Vielfalt, etwa im Islam, nicht gerecht. Um dem Vorwurf der Ungleichbehandlung religiöser Gruppen zu entgehen, stand die Medienpolitik in Niederlanden also just vor der Entscheidung, alle Rechte für alle oder keine Rechte für irgendwen. Also entweder das System auszubauen und noch mehr Vielfalt zuzulassen oder aber das System als Ganzes aufzugeben. Das letztere Variante nebenbei noch 27 Millionen Euro an Einsparungen brachte, dürfte die Entscheidung für viele vereinfacht haben. Der vergleichende Blick in die Niederlande, und damit komme ich zum Schluss, lehrt zweierlei. Erstens sind Arrangements denkbar und erfolgreich erprobt, bei denen Sendezeit wesentlich pluralitätsfreundlicher auf die verschiedenen Religionsgemeinschaften verteilt wird, als dies in Deutschland der Fall ist. Wenn man eine zentrale Aufgabe des öffentlichen Rundfunks darin sieht, Minderheiten eine Stimme zu geben, so wäre die Erweiterung der bestehenden Senderechte auf weitere Religionsgemeinschaften in Deutschland ein naheliegender Schritt und zudem im Sinne der traditionellen Religionsfreundlichkeit des religionspolitischen Arrangements. Der niederländische Fall zeigt aber zweitens auch, dass über Jahrzehnte gewachsene Systeme binnen sehr kurzer Zeit fragwürdig erscheinen und schließlich abgeschafft werden können. Auch in Deutschland ist mittelfristig eine Debatte um die Zukunft des bestehenden Systems zu erwarten, dies einerseits im Zusammenhang mit religionspolitischen Fragen und andererseits im Zusammenhang der akademischen und öffentlichen Diskussion um die Zukunft des öffentlichen Rundfunks. Ob es in Zukunft neben dem Wort zum Sonntag ein echtes Wort zum Freitag geben wird oder aber, wie ebenfalls vorgeschlagen, ein Wort zum Wochenende, das allen religions- und weltanschaulichen Gemeinschaften offen steht, oder aber ganz viele Wörter auf von den Religionsgemeinschaften privat betriebenen Kanälen, bleibt abzuwarten. Herzlichen Dank.
Tim Karis von der Universität Bochum war das mit einem Vortrag über Religion und Medienregulierung in Europa, den er am 19. Juli 2016 in Münster gehalten hat. Im Anschluss an seinen Vortrag, da gab es auch noch einen Kommentar in Form eines Kurzvortrags dazu. Viola van Meeles hat den gesprochen. Das ist die Leiterin des Zentrums für Wissenschaftskommunikation innerhalb des Exzellenzclusters Religion und Politik der Uni Münster.
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Tim, herzlichen Dank für deinen Vortrag, der in unserer Ringvorlesung ein eindrückliches Beispiel dafür darstellt, wie sehr Fragen der Religionspolitik in andere Politikfelder hineinreichen und sich dort verästeln. Ein durchreguliertes Feld wie die Medienpolitik lässt sich nicht kurzerhand rund erneuern, nur weil Nachholbedarf in Teilbereichen erkannt wird. Dennoch wird wohl auch mittelfristig niemand hier an der gewachsenen Vielfalt vorbeisehen können. Du konstatierst in deinem Vortrag Nachholbedarf bei den Rundfunkräten und Drittsenderichten, eine Schlagseite zugunsten der Kirchen, und ich denke, die Tatsachen sprechen für sich. Die Plätze der Religionsvertreter sind überwiegend an Kirchen und Judentum vergeben. Historisch ist das erklärbar, sehr geringfügig eben an andere. Das Ringen um die Plätze für Muslime ist zäh und, wie ich finde, unschön. Ich möchte nun an deine Analysen anknüpfen. Ich möchte erörtern, ob und wie sich die Religionsvielfalt mittelfristig in der Medienregulierung niederschlagen kann, eben nach dem Diktum alle Rechte für alle, und vor allem, wie dies zu begründen wäre. Denn findet sich keine konsensfähige Begründung, sollen jedoch alle Religionen gleiche Religionsfreiheit erhalten, dann bliebe wohl nur die Variante keine Rechte für irgendeine, und dazu später mehr. Die Begründung des Alles Rechte für alle entwickle ich aus religions- und medienpolitischer Perspektive und blicke dabei auch auf Auswirkungen auf Programm und Personal der Sender. Als Ausgangspunkt dient mir eine der Annahmen unserer Ringvorlesung. Unsere Gesellschaft hat sich danach noch nicht an Religionsvielfalt gewöhnt. So werden die Religionen der Zugewanderten von den meisten Nicht-Zugewanderten wenig positiv gesehen, wie auch die Studie Wahrnehmung religiöser Vielfalt gezeigt hat. Wir wissen, dass nahezu 2/3 der Deutschen diese Pluralität als bedrohliche Ursache ansehen, als Ursache von Konflikten ansehen, nur die knapp die Hälfte als eine kulturelle Bereicherung. Regelmäßig stoßen so Konflikte um öffentliche religiöse Symbole und Praktiken fast eruptiv auf. Jeder Moscheebau, jede Kippa, jede Beschneidungsdebatte, all das kann polarisieren. Die Politik, die nach meiner Auffassung einen Ausgleich zwischen den Religionen weit mehr im Blick haben müsste als bisher, und nicht nur diese selbst, sie reagiert bisher situativ, ohne grundlegenden Gestaltungswillen für ein verständigeres Miteinander. Im Konfliktfall werden oft die Gerichte angerufen und mancher sieht eine scharfe, antireligiöse Stimmung aufziehen. Umso dringender brauchen wir informierte Bürgerinnen und Bürger, besser informiert über die Anschauungen der anderen. Nur so werden Menschen bereit sein, religiöse Interessen konstruktiv auszuhandeln, vom Gebet auf dem Campus bis zum koscheren Kantinenessen, vor allem auf der Mikroebene, also in Stadtvierteln, Schulen, in Unis, Bürgerforen oder Vereinen. Beispiele aus der Gesundheits- und Umweltpolitik zeigen uns, dass solche Informationen und Aufklärung durchaus rationales Verhalten anstoßen können. Hier ist zunächst wohl eine Bildungs- und Integrationspolitik gefragt, die den Wissensstand über Religionen und Weltanschauungen anhebt, die aber nicht Thema dieses Abends sein kann. Eine Politik auch, die Kontakte zwischen einander fremden Gruppen fördert, organisatorisch und finanziell, und die auch Foren der Verständigung anbietet. Genauso, und hier bin ich wieder beim Kern unseres Themas, kommt den Medien aus meiner Sicht eine eminent politische Rolle zu. Neben der Schule sind sie die wichtigste Quelle für lebenslanges Lernen und politische Bildung. Jeder Deutsche nutzt sie viele Stunden am Tag. Kaum etwas prägt unsere Wahrnehmung anderer Religionen so stark wie Medien. Ihr Demokratieauftrag lautet, im Prozess der politischen Willensbildung gesellschaftliche Vielfalt abzubilden, Positionen zu Wort kommen zu lassen, und zwar ganz gleich, ob in der Religions-, Rüstungs- oder in der Rentenpolitik, um letztlich auch integrierend zu wirken. In der Religionspolitik heißt das also, vielfältige religiöse Gruppen sichtbar zu machen, durch Informationen über ihre Anhänger, über ihre Weltbilder und Glaubenssätze, über ihre religiösen Praktiken, auch über ihre historischen, regionalen oder theologischen Hintergründe. Medien bieten religiösen Gruppen außerdem eine gemeinsame Plattform, ihre Traditionen selbst im pluralen Kontext zu erklären. Das Kennenlernen untereinander fängt so in der virtuellen Welt an und lässt sich hoffentlich in der realen fortsetzen, Grundlage für pluralitätsfreundliche Prozesse. Wie aber sieht Religionsberichterstattung tatsächlich aus? Wie pluralitätsoffen ist sie? Zunächst ein Blick auf die Bandbreite aller Medien, öffentlich-rechtlich wie privat, in den unterschiedlichen Kanälen wie Rundfunk, Print oder auch Social Media. Die Medienwissenschaft hat bisher kaum flächendeckend erhoben, wie Religion überhaupt journalistisch erfasst wird. Fest steht aber, dass Kirchenpolitik und kirchliches Leben regelmäßig den größten Raum einnehmen. Außerdem Ausschnitte des Islams. Aus langjähriger Beobachtung lässt sich ergänzen, die Religionsberichterstattung hat seit den 90er Jahren insgesamt zugelegt, quantitativ und qualitativ. Studien zeigen auch, dass Chefredakteure dem Thema mehr gesellschaftliche Relevanz beimessen als in früheren Jahrzehnten. Zugleich ist das gesellschaftliche Grundwissen über Religionen in Jahrzehnten des Desinteresses augenscheinlich zurückgegangen, auch in den unterbesetzten Redaktionen einer krisenbehafteten Medienbranche. Es bleibt dort wenig Zeit, Wissenslücken zu schließen. Umso lieber folgen Journalisten einer Medienlogik, die weniger Differenzierung und so auch weniger zeitintensive Recherche erfordert. Religionsberichterstattung in der Breite der Medien, also vor allem dann, wenn Zuspitzung möglich ist. Zuspitzung auf Konflikte oder Versöhnung, zuletzt zwischen Vatikan und Orthodoxie, auf Bedrohungen und Gefahren wie die religiös motivierte Gewalt aller Orten, auf Skandale wie den Missbrauchsskandal, auf große Ereignisse wie Kirchentage oder herausgehobene Persönlichkeiten, ob der Papst, Dalai Lama oder Mutter Teresa. Ob groß oder klein, alle Religionsgemeinschaften unterliegen demselben Schicksal einer medialen Schwarz-Weiß-Darstellung. Konservative Pius-Brüder hier, linke Wir-sind-Kirche-Vertreter da, Islamisten hier, vom Glauben abgefallene Muslime dort, konservative Evangelikale hier, evangelische Superpazifisten dort, dazwischen vermeintlich nichts. So berechtigt die Nachrichtenlogik generell in der Aktualität ist, so wünschenswert wären doch mehr aktuelle Beiträge, die in die Breite und Tiefe gehen, sowie mehr Reportagen oder Hintergrundberichte, die das Religionsthemenspektrum insgesamt erweitern. Bisher jedoch folgen aktuelle Redaktionen oft einem Mainstream, in dem sie sich gegenseitig bestätigen. Massiver Zeit- und Konkurrenzdruck spielen hier eine bedauerlich große Rolle. Ich sagte schon, die Branche ist in einer Krise. Ein weiterer Grund dürfte sein, dass Redaktionen sozial und weltanschaulich oft homogen besetzt sind. Auch hier fehlen zwar Erhebungen, wie Tim an anderer Stelle dargelegt hat, doch viele Branchenkenner bestätigen, Diversity sieht anders aus. Überwiegend arbeiten in Redaktionen weiße Männer und Frauen, zumeist bürgerlich geprägt, zumeist kulturchristlich säkular geprägt, teils auch christlich-religiös. Viele redaktionelle Entscheidungen können so nicht gesättigt sein aus der gesellschaftlichen Vielfalt der Fachkenntnisse, Erfahrungshorizonte und Identitäten. Wer aus dieser religions- und medienpolitischen Perspektive auf die Rundfunkräte blickt, der mag eine Chance sehen. Es sind keine reinen Abnickgremien, sondern im besten Sinne Interessenvertreter, die den Sendern Impulse aus ihrem Fachgebiet geben sowie Programmbeschwerden der Mediennutzer einbringen. Sie benennen Einseitigkeiten, sie bringen Perspektiven, etwa von Minderheiten, wieder den Mainstream ein. Ich bin sicher, dass zum Beispiel das vielen noch unbekannte, lebendige jüdische Leben in Deutschland in der öffentlich-rechtlichen Berichterstattung noch weit unterbelichteter wäre, wenn nicht jüdische Vertreter in den Räten schon säßen, als fast einzige Minderheit sozusagen. In derselben Weise könnten die Räte künftig mehr religiöse Perspektiven einbringen, wenn eben diese Vielstimmigkeit dort vertreten wäre. Die Stimmen von Muslimen, Buddhisten oder Hindus, von organisierten Humanisten, Freikirchlern, Zeugen Jehovas, Mormonen oder Baha'i, auch die Stimmen einzelner Konfessionen und Strömungen. Freilich sind Anstöße aus den Räten in Redaktionen nicht unbedingt beliebt. Nimmt doch das institutionelle Eigeninteresse der Rätemitglieder zuweilen überhand, wie zu hören ist. Doch ein Kern der Kritik lässt sich in der Regel journalistisch herausarbeiten und in die Berichterstattung integrieren. In der Summe wirken die Räte aus meiner Sicht positiv korrigierend. Und künftig könnten sie in diesem Sinne weit mehr Vielfalt in einer Religionsberichterstattung anmahnen, die eben noch stark auf die Kirchen und den Islam blickt, ausschnitthaft und thematisch noch eng geführt. Aus meiner Sicht wäre zu wünschen, dass die Räte auch beim Personal auf Diversity drängen. Sitzen eine Muslima oder ein Jude in Redaktionen, so wird erfahrungsgemäß mehr und kenntnisreicher, nicht einseitiger über Religion berichtet. Ja, wie aber lässt sich diese Vielfalt in den Räten strukturell verankern, wo schon jetzt zäh um die Plätze und auch um die Ausschussvorsitze in diesen Räten gerungen wird, wie jüngst erst von der Neubesetzung des ZDF-Fernsehrates zu hören war. Politische Regulierung ist generell schwer zurückzuschrauben, dass es dennoch aber gelingen kann, halte ich für eine Frage des politischen Willens, in diesem Falle eine Frage des religionspolitischen Willens. Denkbar wären, wie Tim sagte, Körbemodelle, in denen sich Gruppenvertretungen teilen. Innerhalb der Gruppen ließe sich aus meiner Sicht auch über flexible Rotationsmodelle nachdenken. Das würde das gewünschte religionspolitische Aushandeln begünstigen und in den Rundfunk mit hineinverlagern. Ebenfalls halte ich auch das Amt eines politisch Beauftragten für denkbar, der religiöse und weltanschauliche Minderheiten gebündelt vertritt, verwandt etwa der Antidiskriminierungsstelle des Bundes oder den Drogen- und Behindertenbeauftragten. So oder so, mehr politische Bewegung, eine Debatte darüber wären wünschenswert, da kann ich auch hier nur Tim zustimmen. Diese Lösungsvorschläge, wie hier angerissen, Körbemodelle und so weiter, wären politisch und rechtlich zu diskutieren und auch exakt auszuarbeiten. Diese vorgeschlagene Bündelung von Religionsinteressen auf den Plätzen könnte sich zudem insofern positiv auswirken, als Konkurrenzen zwischen Konfessionen und Strömungen nivelliert würden. In den Vordergrund träte ein gemeinsames Anliegen, Religionen und Weltanschauungen öffentlich zu begründen. Eine wachsende antireligiöse Haltung in verschiedenen Milieus dürfte aus meiner Sicht künftig ohnehin dazu beitragen, dass man näher zusammenrückt. Und mancher Theologe würde weniger Eigeninteressen bei den Religionsgemeinschaften ohnehin als Zuwachs an Glaubwürdigkeit bezeichnen, was die eigenen Glaubensinhalte angeht. Mit Blick auf die Rundfunkräte lässt sich folglich dieses Prinzip alle Rechte für alle religions- und medienpolitisch begründen, mit dem erwünschten Effekt, dass Wahrnehmung und Bewusstsein von Vielfalt wachsen können. Indes hätte die niederländische Variante keine Rechte für irgendeine Religion zur Folge, dass in deutschen Räten viele Gesellschaftsgruppen vertreten wären, die zivilgesellschaftliche Kraft der Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften aber eben nicht. Ein Laizismus, der mit dem deutschen kooperativen Ordnungsmodell schwer vereinbar wäre. Vor allem aber wäre das aus meiner Sicht ein Verlust an Orientierungswissen der Religionsgemeinschaften in Jahrhunderten geronnen, das der Medienaufsicht nicht verloren gehen sollte. Kommen wir noch zu den Drittsenderechten, die ebenfalls, wie gehört, auf Kirchen und Judentum beinahe beschränkt sind. Wie viel vielfältiger könnte das TV-, Radio- und Webangebot sein, wenn auf diesen Sendeplätzen zwar weiter auch Gottesdienste aus der christlichen Vielfalt zu sehen wären, doch reduziert zugunsten der Übertragung von Riten und Gottesdiensten aus Orten wie diesen, dem Hindu-Tempel in Hamm, der Merkis-Moschee in Duisburg, der Synagoge in München, der Bistumskirche, der Altkatholiken in Bonn, einer säkularen Sunday Assembly in Berlin, einem orthodoxen Gottesdienst von Neuzugewanderten im Ruhrgebiet. Seit 19 Jahren laden Muslime zum Tag der offenen Moschee ein, doch 84% der Deutschen haben noch nie eine Moschee hierzulande von innen gesehen. Wer aber medial mit einem Thema vertraut wird, bei dem mag die Hemmschwelle sinken, sich dem Kontakt auch persönlich zu stellen. Und ein weiteres starkes Argument, die Gottesdienstübertragung auf mehr Gemeinschaften auszuweiten, neben dem von Tim genannten sehr berechtigten Kostenargument, erscheint mir, dass auch Gläubige kleinerer Religionsgemeinschaften ein Recht auf eine medial vermittelte religiöse Grundversorgung im öffentlich-rechtlichen Programm haben. Sprechen wir noch über die Sendeplätze, auf denen Religionen und Weltanschauungsgruppen ihre Tradition explizit selbst erklären. Könnten das künftig mehr Gruppen tun, würden ihre Vertreter auch geschult, sich öffentlich verständlich zu machen und nicht in der eigenen Sprach- und Denkwelt zu verharren. Auch dies aus meiner Sicht ein Plus für den religionspolitischen Diskurs. Schließlich lassen sich auf diesen Sendeplätzen auch drängende Zeitfragen beleuchten. Eine muslimische Stimme zur Altersarmut, eine jüdische Stimme in bioethischen Debatten, ein Blick von Buddhisten oder Zeugen Jehovas auf die Schulpolitik. Nicht nur eine Botschaft an die eigenen Anhänger, sondern auch eine Horizonterweiterung für Andersdenkende. Ein weiterer Faktor, der Vielfalt stärker sichtbar machen könnte: die Religionsfachredaktionen von ARD und ZDF könnten sich aus meiner Sicht weit mehr im Themenwettbewerb innerhalb ihrer Sender engagieren und stärker ins Hauptprogramm drängen, denn hier steht viel Expertise bereit, die bisher oft in redaktionellen Nischen bleibt. Das Fachwissen könnte die Berichterstattung verfeinern und mehr Dokumentationen oder auch Talkformate aus der weiten Welt der Religionen hervorbringen. Ob theologisch und philosophisch tiefgründig oder reportagisch lebendig, wie lernt der Muezzin das Singen des Rufes, was tun jüdische Familien an Chanukka, woran glauben deutsche Hindus, wenn nicht an den einen Gott? Diese Fachredaktionen kennen sich in der Religionslandschaft aus. Eine pluralitätsoffene Generation an Religionsjournalisten ist hier nachgewachsen. Und im Übrigen lassen sie sich nach allem, was aus der Praxis zu hören ist, weniger ins Programm hineinreden. All das, was unter Beratung der Kirchen fällt, als Tims Wort vom Zwitterzustand suggerieren mag. Vorbei sind die Zeiten, in denen kirchliche Rundfunkbeauftragte direkt Personal oder Programm beeinflussten. Das Kirchenverständnis heutiger Programmverantwortlicher lässt das nach meiner Wahrnehmung und Erfahrung kaum noch zu. Umgekehrt stellen die Sender bei den Verkündigungsformaten in der Praxis fast nur Regie und Technik. Die Inhaltsplanung liegt wiederum ausdrücklich bei den Senderbeauftragten der Kirchen, eben bei den Kirchengemeinden selber oder auch den theologischen Autoren dieser religiösen Impulse, die wir eben gesehen haben. Schließlich seien noch zwei letzte Indizien genannt, die für die Zukunft mehr Religionsvielfalt verheißen. Die Zusammenlegung der katholisch und evangelisch noch nach wie vor getrennten Kirchenredaktionen scheint in manchem Sender nicht mehr fern. Ein Wandel auch im Programm: war es in den Fachredaktionen lange verpönt, explizit über Glauben zu berichten, weil Desinteresse der Rezipienten vermutet wurde. Und produzierte man weltanschaulich lieber vage gehaltene Stücke über existenzielle Lebenssituationen, so mehren sich nun Formate, die da heißen: Was glaubst du oder was Glauben heute bedeutet? Und so halte ich auch mit Blick auf die Drittsenderechte das Diktum Alle Rechte für alle für religionspolitisch geboten, damit sich weit mehr religiöse Gruppen auf einer gemeinsamen Plattform verständlich machen können und damit letztlich auch im weiteren öffentlich-rechtlichen Programm Qualität und Zahl der Religionsthemen steigen. Schließlich dürfte das einen Schneeballeffekt auf die Religionsberichterstattung anderer Medien in der Breite haben, wenn auch schon manche einflussreiche Zeitung und Nachrichtenagentur hier schon echte Qualität abliefert. Im Ergebnis jedenfalls würde weit häufiger die Logik einer Berichterstattung durchbrochen, die Religionsvielfalt verdeckt, statt Pluralität zu zeigen und den Diskurs zu fördern. Käme bei Bürgerinnen und Bürgern in Zukunft schlicht ein Gefühl von Normalität statt von Sorge auf, wenn unterschiedliche religiöse Gebäude, Riten oder Bekleidungen ins Bild kommen, dann wäre schon viel aus meiner Sicht gewonnen. Danke für Ihr Interesse und ich freue mich aufs Gespräch.
Viola van Melis war das mit einem Kommentar zu Tim Kares Vortrag Koschere Kochshows, muslimische Rundfunkräte und das Wort zum Sonntag, Religion und Medienregulierung in Europa. Ja, und das war's mit dem Hörsaal für heute. Mein Name ist Katrin Ohlendorf und ich sage Tschüss und bis morgen. Dann geht es hier im Hörsaal um Säkularität und Religion.
Die Radio Wissen. Hörsaal. Samstag und Sonntag von 18 bis 19 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de.